Rudolf Steiner ist die Grundlage für ein pädagogisches Konzept, das sich in den letzten 100 plus Jahren weiterentwickelt hat und von vielen Menschen weiterentwickelt wurde. Genau, und nur eines ist mir halt wichtig auch zu sagen, wir sind eine pädagogische Einrichtung. Wir sind keine Church of Steiner oder irgendwas in der Art.
Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Meinem persönlichen Verständnis nach sind politische Bildung und Demokratieerziehung seit der Gründung integrale Bestandteile der Waldorfschulen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der praktischen Erfahrung von Teilhabe und Verantwortung, weniger auf rein inhaltlichem Lernen. Willkommen auf Dieter Radio zu Waldorf Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorf-Pädagogik neu denkt. Ich bin Jean-Pierre Aguiar-Durañona und wie jeden zweiten Dienstag im Monat begrüße ich euch herzlich. Mein Gast heute ist Frank Steinbachs, bundesweiter Koordinator des Bundes der Freien Waldorfschulen für demokratische Kultur und Schule, oh Gott, und Mitgründer, und Mitgründer dieses Podcasts. Auch wenn ich versuche, euch zu unterhalten, liebe ZuhörerInnen, wäre dieser Raum ohne Frank nicht möglich gewesen. Also danke dir erstmal für dein Vertrauen. Umso größer ist auch die Freude, dass du heute hier mit mir im Studio bist.
Ja, ich danke dir erstmal, weil ohne dich wären diese Podcasts auch nicht so gelaufen. Ich finde das total gut, wie du das machst.
Danke, danke.
Um die Blumen mal zurückzugeben.
Liebe Frank, deine Fachstelle befasst sich mit Antisemitismus, Extremismus, rassistischen und anderen Formen von Diskriminierung. Ganz platt gefragt, warum und wie ist die Verbindung zur Waldorfschule?
Eigentlich bräuchte mittlerweile auch in der aktuellen gesellschaftlichen Situation jede Einrichtung, die größer ist, jemanden, der sich mit diesem Thema mal beschäftigt und wach ist, so, ne? Also bis hin zu kleinen Firmen. Wir haben das gesehen mit diesen Sylt-Videos, was jetzt nicht wirklich überraschend war für jemanden, der sich da ein bisschen auskennt. Aber da haben die Firmen sofort reagiert, ob jetzt juristisch sauber, sei mal dahingestellt, Leute entlassen und waren plötzlich so in der Öffentlichkeit und damit gar nicht so klar im Thema. So. Anders ist es mit den Schulen. So, ne, wo natürlich Schulen und pädagogische Einrichtungen auch mitten in der Gesellschaft stehen und darum sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, also Diskriminierungsformen, Rassismus, Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, Verschwörungsschwurbeleien und grundsätzlich problematisch ist auch, dass diese Szene einfach miteinander verschmilzt. Mhm. So, also diese Einfachheit wie in der Baseballschlägerzeit, Bomberjacke, Domestos, Jeans und so weiter, gibt es in der Form nur noch ausnahmsweise. Und bei den Waldorfschulen ist es halt so, dass spätestens seit Corona es einen richtigen Twist gegeben hat, dass sehr, sehr viele Verschwörungsmütiger, staatsferne Gestalten, Selbstverwalter, Reichsbürger auch ein Interesse hatten, weil sie gemerkt haben, hey, da ist eine selbstverwaltete Schule, wir können jetzt gegen den Staat irgendwie unser eigenes Ding machen. Wir geben uns gar nicht so zu erkennen, können da reinströmen und das ist das eine. Und das andere ist, dass es halt ganz offensichtlich auch stille Gruppen in den Waldorfschulen gab. Eltern, Schüler, zum Teil im Einzelfall auch Kolleginnen, wo man sagen muss, nee, ey, sorry, aber die darf man nicht auf Schüler loslassen. Es gab während Corona und davor auch schon einen Arbeitskreis offene Gesellschaft, die sich darum gekümmert hat. Da hatten Wilfried und Markus ja auch drüber erzählt. Mhm, und da ja. Ist dann diese Fachstelle draus geworden, Demokratische Kultur und Schule, beziehungsweise dann der Verein, von dem Markus erzählt hat, Einrichtung gegen Rechtsextremismus. Ich habe das Ding mitgegründet, also schon. Sorry.
Passiert. Ja, ja. Aber was genau ist deine Aufgabe dort?
Meine Aufgabe ist erstmal zu koordinieren. Es ist eine Fachstelle. Hauptberuflich bin ich ja Dozent am Hamburger Seminar für Jugendpädagogik unter anderem. Und ich bin eigentlich der Mensch, der telefonisch oder per Mail erreichbar ist. Ich versuche zumindest den Erstkontakt auch innerhalb des gleichen Tages noch darauf zu reagieren, wenn Anrufe kommen oder E-Mails reinkommen. Und dann wird abgearbeitet. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern, aber ich nehme erstmal auf, was sind da für Sorgen, was sind da für Fragen und gehe dem nach. So, ich bin auch Berater. Das muss man ganz klar sagen. Ich bin kein Mediator, ich bin kein Konfliktbegleiter, bin ich nicht für ausgebildet. Aber ich bin derjenige, der sich mit den Situationen auskennt und dann irgendwie auch der Bösewicht, der dann mal Recherchen tun muss und dann auch mal ein bisschen Dreck wühlt, um dann zu gucken, ist da was oder nicht.
Ja. Wie stellt dann der Bösewicht sicher im Interesse der Betroffenen zu handeln und ganz aktiv auch die betroffenen Perspektive mit einzubeziehen, zu Wort zu kommen zu lassen und an Entscheidungen teilhaben zu lassen?
Ja, das ist, wenn eine Schule oder Eltern oder wer auch immer auf mich zukommt, gibt es meistens ein Hintergrundgespräch. Ne? Also ich hatte einen Punkt, wo ich von einer Studierenden aus einem Seminar angesprochen wurde, dass sie bei einer Kommilitonin in einer Fortbildung, in einer anderen Stadt war das dann, bemerkt hat, die scheint irgendwie Wissenschaften in Frage zu stellen. Es handelt sich um eine Naturwissenschaftlerin auch noch und hat ganz merkwürdige Dinge erzählt über die Erdscheibe, sie saß eine Flat Earthern wahrscheinlich und gab dann noch so andere Hinweise, dass sie dann auch während Corona diese Motorspaziergänge macht und so weiter. Ne? So, und dann habe ich angefangen zu recherchieren in verschiedenen Kanälen, habe mich dann mit der Schulleitung zusammengesetzt, habe dann einfach so eine Art Mini-Dossier abgegeben, habe gesagt, das ist das, was ich über sie gefunden habe, was mir von außen zugetragen wurde. Ich habe den Dozenten des Kurses damals gefragt, ich habe halt die Umgebung befragt und ich habe weiter recherchiert und das ist dabei rausgekommen. Dann hat die Schule ein Personalgespräch geführt und kam zu der Überzeugung, absolut nicht haltbar, das war nur die Eisspitze. Also, ne? Und ein anderer Punkt war dann allerdings, dass ein Lehrer unterstellt wurde, dass er unglaubliche Sympathien für die Anastasia-Stiftung hätte, dass er da sich sehr positiv zu geäußert hätte und damit drinsteckt. Ich habe es recherchiert und habe herausgefunden, stimmt nicht. So, stimmt überhaupt nicht. Und da sein Ruf aber in der Schule dann schon angeknackst war, habe ich ihn natürlich im Zusammenhang mit Begleitung mit der Schulleitung darin unterstützt, irgendwie diesen Makel auch loszuwerden, weil an der Stelle muss man richtig, die Leute auch schützen vor irgendwelchen Aktionismus, der dann eben einfach an der Stelle nicht stimmte.
Da stelle ich mir auch die Frage, wie gefährdet sind denn Waldorfschulen überhaupt?
Da haben wir jetzt keine Statistiken zu, ne? Aber der Unterschied zwischen Waldorf- und Staatsschulen ist einfach der, dass man sagen kann, Waldorfschulen sind eine private Schule mit einem alternativen Konzept und einer sehr starken, eigenständigen Verwaltung, die eben nicht von der Kultusbehörde komplett vorgegeben wird, wie es halt an staatlichen Schulen der Fall ist. So, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Ja. So, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Nur das führt halt oft dazu, dass dann auch Selbstverwalter sich total interessieren dafür und sagen, wir sind Freidenker, wir sind Anthroposophen und wir wollen unser Ding machen und können uns vom Staat isolieren, was für viele heißt, wir stehen nicht auf dem Bundesgrundgesetz, sondern wir sind raus. Mhm. Wir können machen, was wir wollen irgendwo und das hat man vor allen Dingen in der rechten Szene oder in der rechtslatenten Szene, wo sowas dann doch sehr stark auffällt. Solche Menschen strömen immer wieder, in der Ström ist übertrieben, ne? Aber solche Menschen finden ihr Interesse an den Waldorfschulen. So, das ist das eine. Das ist mit Corona, mit dem Erstarken der AfD und dem immer frecher werden auch also wenn ich von rechts rede, rede ich von Neurechts, rechtsextrem, rechtsautoritär.
Ja, ne? Nur, selbstverständlich.
Ich merke das immer wieder, dass die Begriffe für viele nicht so ganz klar sind. Hm. Ich meine mit rechts nicht CDU oder sowas. Ne?
Ja,
das
ja,
ist
klar.
Eine völlig klare Kiste. Genau, und dann gibt es natürlich noch ein historisches Problem, dass Steiner für rechtsextreme oder völkische Gruppierungen als anschlussfähig gilt. Und es gibt eine ganze Reihe von Aussagen von Steiner, die auch kontextgebunden problematisch sind, auch für seine Zeit, so überhaupt keine Frage und damit muss man umgehen. Und da hat natürlich auch die Stuttgarter Erklärung damals eine sehr deutliche Sprache gesprochen. Das ist spät gewesen, aber nicht zu spät und man kann sie meiner Meinung nach auch noch schärfen.
Ja, das wollte ich eigentlich auch ergänzen. Ja. Ne? Du hast schon bemerkt, ich knistere hier.
Ja, aber ich wollte erstmal das, was da ist. Ne? Das muss man vielleicht auch mal hervorheben. Da gab es eine Position, da hat man sich von Steiner irgendwie distanziert und eine ganz klare Positionierung gemacht. Da kann man auch noch mehr machen, wobei Steiner auf Volksseelen, die ja noch weiter irgendwie auf Herder zurückgehen oder nicht reduzieren kann und auch nicht auf seinen Rassismusbegriff, denn eigentlich die Idee der Waldorfpädagogik ist die Philosophie der Freiheit.
Ja, ne?
Also hast du ja auch in dem Podcast mit Sarah irgendwie sehr schön rausgearbeitet. Mhm. Das ist die eigentliche Idee, wo eigentlich auch der Bund der Waldorfschulen steht.
Ja.
Vielleicht ein Punkt noch.
Ja.
Das finde ich nämlich ganz wichtig. Anders als die Anthroposophie kann der Bund der Waldorfschulen hat eine Deutungshoheit über seine eigene Marke. Das klingt so bescheuert, dass es nötig war, Waldorfpädagogik oder Steiner Schule, Waldorfschule markenrechtlich zu schützen. Hm. Aber während sich jeder Mensch Anthroposoph nennen kann, ob er jetzt wirklich tief integrer Mensch ist oder ein völlig durchgeknallter Spinner, der nur Rassismustheorien von sich gibt, also und bei Waldorfs eben nicht. Da gibt es eine klare Idee, was der Dachverband, was der Verein unter Pädagogik versteht. Und das ist eben antirassistisch. Und jetzt nicht im linksaktivistischen Sinne, sondern gegen Rassismus. So, das ist eine ganz klare Haltung. Und wenn es einzelne Kolleginnen und Kollegen gibt, die dem nicht entsprechen, dann muss man halt sagen, sorry, entweder kriegen wir euch wieder eingefriedet, so,
ja, oder
wir müssen uns trennen, das geht nicht.
Ja.
Ja, und das passiert durchaus.
Frank, wir machen einfach danach nochmal weiter. Wir gehen weiter in diesen Themen. Ich werde aber jetzt erstmal deinen Lebenslauf nicht vortragen, natürlich. Nicht. Weil unsere und die Zuhörerinnen können das auf jeden Fall auf dem Netz lesen oder so, ja. Wenn die nach dir googeln. Aber ich frage mich jetzt, du als weißer, cis-deutscher Mann.
Alt.
Alt auch.
Mit 53,
was hat dich dazu motiviert, dich in deine aktuellen Positionen für demokratische Kultur und Schule zu engagieren?
Auch junge, weiße, pubertierende Revoluzzer werden irgendwann alte, weiße Männer und kriegen dann einen Stempel weißer Cis-Mann, Alter. Da hat sich nicht viel verändert. So, weil das war mir schon immer sehr, sehr wichtig und es gab Phasen in meinem Leben, wo ich mich auf andere Bereiche konzentriert habe. Von der Ausbildung her bin ich ganz normaler, ich mag das Wort nicht, aber Deutsch- und Geschichtslehrer und ich bin Medievist. Mittelalterliche Literatur und Sprache, da schlägt mein Herz. So, aber irgendwann habe ich gemerkt als Lehrer, dass es einfach nicht mehr ausreicht, guten Unterricht zu machen, guten Sozialkundeunterricht. Ich war ja auch Sozialkundelehrer und Geschichtslehrer und dass es immer mehr da auch zu tun gab, bis es mir dann wirklich um die Ohren geflogen ist bei uns an unserer Schule, wo einfach völkische oder Menschen aus dem völkischen Spektrum plötzlich aufgelaufen sind.
Das war in Hitzacker, ne?
In Hitzacker, ging auch durch die Presse, darum kann man das jetzt vielleicht auch so nennen. Und wir haben angefangen, daran dem Thema zu arbeiten intern. Wir haben, wir haben gute Leute eingeladen, wir haben mit der Matteo-Antonio-Stiftung zusammengearbeitet, mit den Leuten vom Bundesvorstand. Ich habe Presseerklärungen ohne Ende geschrieben, was ich auch jeder Schule empfehlen kann. Langweilt die Presse irgendwie mit transparenten Informationen, die hören irgendwann auf zu fragen. Und wir haben keine einzige wirklich kritische Frage gekriegt, außer muss man die Menschen denn von der Schule verweisen. Mhm. Eine Kündigung haben wir durchgeführt, andere Kündigungen haben wir auf Anraten der Amadeo-Antonio-Stiftung nicht durchgeführt. So, ne? Und das war eine total gute Arbeit und das war auch überregionale Presse, also transparent, offen, langweilig irgendwann, weil es da nichts mehr zu sehen gab.
Ja.
Das sehe ich jetzt als Kompliment, die Langeweile.
Was erhofft ihr euch, welche Rolle könnte die Waldorfpädagogik bei der Förderung einer demokratischen Kultur spielen?
Also erstmal die Tatsache, dass die Waldorfschule auf der Grundlage der gesellschaftlichen Vielfalt steht, als Schule mit alternativem pädagogischem Konzept, ist sie eigentlich schon Teil dieser Vielfalt.
Mhm. So. Theoretisch.
Theoretisch, ja, aber das ist schon mal ein erster Schritt. So, ja. Ne? Und der zweite Teil ist durch die Philosophie der Freiheit, wo ich absolut dem, was Sarah im Podcast gesagt hat, auch zustimme. Mhm. Ja? Ist es absolut so, dass wir eigentlich die Schülerinnen und Schüler versuchen zu begleiten in eine eigene Urteilsbildung. Also ich bin Oberstufenlehrer, ich werde jetzt sehr dominant für die Oberstufe sprechen. Dass die Räume und Rahmen kriegen, sich zu üben, gesellschaftlich kritisch zu entwickeln und auch im kritischen Diskurs miteinander reden. Also das beste Erziehungsmittel ist selbst im Biologieunterricht eine kontroverse Diskussion.
Ja, klar.
So.
Mhm.
Und das ist eine Form zur Freiheitführung, wenn ich als Lehrerin und Lehrer nicht vorher in irgendeiner Form vorgebe, wie es zu laufen hat, Urteile vorher festlege oder ähnliches. Das ist so der Oberstufenbereich. Man muss diese Freiheit geben, man muss sie ausprobieren lassen, die Schülerinnen und Schüler, man muss sie bewegen lassen. Aber jetzt würde ich alles wiederholen, was Sarah da gesagt hat. Auf der anderen Seite, gerade im Klassenlehrerinnenbereich oder auch im Erzieherinnenbereich, ist es ganz, ganz wichtig, dass Kinder schon ganz, ganz früh Partizipation lernen. Ja, das fängt beim Essen an oder bei Spielen, so, ne, wo man kleine Kinder kann man super mit einbeziehen, ne? Und bis hin zu auch nonverbalen Demokratie-Wahrnehmungen, also in der ersten Klasse malt man ein Gelb trifft ein Blau. Aquarell, nass in nass.
Ja, ja.
Das verschwimmt so schön und plötzlich wird's grün.
Ja,
ja, das ist eigentlich, das ist irgendwie Alchemie. Ich habe das in irgendeinem Waldorfbuch mal gelesen, wo ich dachte so, geil, das ist echt cool. Mhm. Das ist aber nur ein Bild, ne, dass man das einfach erlebt, dass man da also auch nonverbale Ebenen von Eigenarten erleben kann, von eigenen Identitäten und so weiter und den Raum gibt und Raum lässt. Das kann man im Kleinkindbereich machen, das kann man im Kinderbereich, im jugendlichen Bereich und auch in der Adoleszenz machen. Und diese Idee stammt meiner Meinung nach eben in der Waldorfpädagogik aus dem Kernimpuls der Philosophie der Freiheit. Und das ist das, was die Waldorfschulen leisten können bzw. könnten.
Du hast in der Dezemberausgabe der Erziehungskunst 2023 mal folgendes Zitat veröffentlicht. Die Waldorfpädagogik folgt dem Anspruch, ein Freiheitsimpuls zu sein. Damit lässt sich der Unterricht aber nicht von der jeweils aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation abkoppeln. Zitat Ende. Stehst du noch hinter dieser Aussage? Ich meine, wird es deines Erachtens am Waldorfseminar zur Ausbildung von Waldorflehrerinnen so gelehrt oder ist das deine persönliche Interpretation?
Nee, also das so gelehrt, also den Satz, so wie du ihn jetzt gesagt hast, kann man zweideutig sehen. Entweder ich mache Freiheit irgendwie allgemeinphilosophisch und kann mich dann irgendwie im schlimmsten Fall rechtsradikal anpassen. Nein, natürlich nicht. Sondern es gibt in der Waldorfszene, das bezog sich auf einen Artikel, der in einer anthroposophischen Zeitschrift erschienen ist, wo der Autor gesagt hat, wir sind Waldorfs, wir sind Anthroposophen und wir leben in unserem Zusammenhang, also können wir auch unsere Zusammenhänge leben, wie wir wollen. Waldorf-Bubble. Und habe ich gesagt, nee. Und darauf bezog sich dieser Satz. Wir sind ein Freiheitsimpuls und müssen uns mit den gesellschaftlichen Realitäten auseinandersetzen. Wir müssen uns kritisch mit Extremismus, Diskriminierung und Ausgrenzung beschäftigen. Und dann ist es egal, ob es Glatzen sind oder ob es Vollverschleierung ist, ob es Verschwörungsmythen sind. Das ist für mich auch eine Form von Extremismus oder Sonstiges. Ne? Also insofern darum geht es. Wir setzen uns kritisch und bewusst mit der Erziehung um. Das war ja der Aufsatz über die demokratische Erziehung.
Genau.
Ja. Und das war, da habe ich ja versucht, so ein bisschen in Andeutung den Unterschied zwischen John Dewey und Rudolf Steiner irgendwie anzudeuten. Mhm. Und daher kommt das auch, weil Steiner sehr stark diese Waldorf-Idee hatte, den Freiheitsimpuls aller Philosophie der Freiheit, und John Dewey eben ganz explizit eine Demokratieerziehung von früh auf beschrieben hat. Beides sind unterschiedliche Konzepte, aber sie finden gut zusammen. Aber ich glaube, mittlerweile müssen wir diese Idee noch stärker miteinander verschränken.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Und glaubst du, es wird auch konkret diese Themen ausreichend vorbereitet in der Waldorf-LehrerInnen-Ausbildung? Haben die Lehrkräfte anschließend ausreichend Handwerkzeug, sich einerseits mit den entsprechenden antisemitischen und rassistischen Zitaten Steiners auszukennen, sich von diesen zu distanzieren und auch entsprechenden Vorwürfen von KritikerInnen oder auch schlimmstenfalls BefürworterInnen entgegenzusetzen?
Ja und nein, weil auf der einen Seite, es gibt sehr viele Seminare und es gibt natürlich auch eine Akkreditierung und Überprüfung der Seminare auf die Curricula hin. Genauso wie auch die Modulhandbücher der Hochschulen Alanus und Stuttgart mit ihren Satellitinstituten natürlich auch von den Ministerien überprüft werden. Das ist gar keine Frage. Ich kann das jetzt nicht sagen im Einzelnen. Ich weiß, dass es einige Seminare gibt, wo da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird und sehr viel dran gearbeitet wird. Und ich mache das in Hamburg auch so, dass ich in jedem Kurs, nicht nur ich, jeder Kollege spricht das an, aber dass es thematisiert wird, was ist eigentlich in den Originaltexten von Steiner problematisch. Das ist das eine, das taucht immer wieder auf. Da muss man offen drüber reden und auch sagen, nee, die Studierenden, die kommen da alleine so Banalitäten wie, muss ich mit dem Reinkarnationsidee, die Steiner da irgendwie formuliert, kann ich Waldorf-Lehrer werden, ohne daran zu glauben? Wir sind diskursiv. So, das ist Steiner ist eine Partitur, sage ich jetzt mal ganz frech. Oder wenn er dann Begriffe benutzt, die wir jetzt wie hier nicht über den Äther jagen müssen, irgendwie aus dem Spektrum rassistischer Formulierung, wo man einfach sagen muss, nee, geht nicht so. Die Studierenden kommen meistens damit selber. Während es früher üblich war zu sagen, ja, aus dem Kontext gerissen, Steiner war kein Rassist, kein Antisemit. Mhm. Ich glaube, dass das im Kern auch nicht war, sonst würde das ganze System nicht funktionieren. Mhm. Es gibt nur eine ganze Reihe von Aussagen, wo er genau diese Felder bespielt. Und da müssen wir die Studierenden also auch zumindest aus Blick der Pädagogik in Berührung bringen. Und im Idealfall wissen sie wie sie mit umgehen, wenn Presse ankommt oder wie sie Eltern gegenüber damit argumentieren. Also genau. Und nur eines ist mir halt wichtig auch zu sagen, wir sind eine pädagogische Einrichtung. Wir sind keine Church of Steiner oder irgendwas in der Art. Rudolf Steiner ist die Grundlage für ein pädagogisches Konzept, das sich in den letzten 100 plus Jahren weiterentwickelt hat und von vielen Menschen weiterentwickelt wurde. Er ist die Grundlage. Keiner würde in der Psychotherapie Sigmund Freud 1:1 von damals irgendwie als Therapeutikum benutzen. Ne? Also, und Luther genau das Gleiche. Ne? Also sonst müsste man ja alle Juden totschlagen.
Ja,
Luther-Zitat. Ne? Und da hat die evangelische Kirche auch ganz klar sich positioniert als Kirche. Die Psychoanalyse hat sich weiterentwickelt. Die Waldorfpädagogik auch.
Ja.
So, ne?
Da frage ich eigentlich ganz, ganz doof vielleicht. Warum könnt ihr nicht als Bund irgendwie so eine gewisse Handbuch oder, also ich meine, es ist auch, ich verstehe diesen Konzept der Freiheit und so weiter und so fort, aber ist es nicht möglich, dass ihr irgendwie so sagt, okay, alle Waldorfschulen sollten gewisse Themen behandeln, wenn die einfach vor allen Dingen in der Ausbildung sind, so wie Rassismus, Antisemitismus etc. pp. Also dass da auch so eine Richtung gegeben werden kann, dass das eigentlich sein Muss ist für jede Dozentin.
Ach so, du meinst jetzt die Seminare nicht?
Seminaren. Also es geht jetzt nicht um die Schulen, sondern einfach um die Seminaren, damit die Dozentinnen danach auch rausgehen mit so einer gewissen Grundlage, mit diesen Themen auch ja, handeln zu können.
Also Vorgaben, Handbücher gibt es nicht, aber es gibt ein sehr großes Bewusstsein dafür. Die Seminare-Konferenz, wo alle Seminare in Deutschland, also Waldorf-Ausbildungsseminare und Hochschulen sich viermal im Jahr treffen, wird jährlich von einem anderen Institut geleitet, so wie beim Bundesrat. dieses Jahr ist Hamburg tatsächlich dran und das mache ich mit einem Kollegen zusammen, sowie weiteren Kollegen aus anderen Seminaren, die das mit unterstützen, sind wir fünf Leute. Und ein Kernthema in diesem Jahr, wir haben das letztes Mal angefangen, führen das jetzt weiter, ist eben genau das, ja, wo wir als Seminare uns fragen, welche Probleme erleben wir, Austausch, Synchronisation, wie gehen wir bisher damit um, welche Perspektiven gibt es eigentlich mit Blick drauf, da gibt es halt ein paar Fachleute und es gibt unheimlich gute Leute, auch bei Waldorf, die sich sehr kritisch damit auseinandergesetzt haben, ja, und haben unterschiedliche, ja, ja klar, Ansätze, und da muss man einfach sagen, wir sind da dran, aber so eine Art Handbuch wäre so eine Top-Down-Geste, die man nicht will. Wir wollen uns ja gemeinsam entwickeln. So, denn der Bund der Waldorf schon eine klare Definition, Stuttgarter Erklärung, wie gesagt, kann man schärfen, müsste man vielleicht auch mal wieder. Ja. Es gibt in der Erziehungskunst immer wieder klare Positionierung und so ist es auch in der Forschung und Lehre bei Waldorf. Also es kommt jetzt im Juli ein Band über Postkolonialismus und Waldorfpädagogik raus, ein Aufsatzband, den ich mit Martin Rawson zusammen herausgebe, und Albrecht Hüttig, der auch diesen Verein Bildungseinrichtung gegen Rechtsextremismus mitgegründet hat, der ist da auch im Vorstand. Mhm. Mit dem arbeite ich jetzt, bereite ich gerade ein Aufsatzband vor über Waldorfpädagogik, demokratische Kultur und Rechtsextremismus. So, und da versuchen wir genau das irgendwie mal auf einer wissenschaftlichen Ebene zu greifen und auf einer etwas niedrigschwelligeren Ebene, weil es dann einfach ein breiteres Publikum erreicht, eben unsere regelmäßigen Aussätze in der Erziehungskunst. Und damit bringen wir das rein und dein Podcast.
Ja, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, ja, zum Glück, ne? Also ich bin richtig froh, dass wir wirklich diesen Raum hier haben, um solche Themen auch zu diskutieren. Ich hoffe einfach nur, dass viel mehr lernende Menschen und auch Eltern und SchülerInnen sich das anhören und irgendwie so auch Sachen auch umsetzen können.
Ja. Also jetzt nicht, dass der Eindruck jetzt entsteht, wir machen das alles toll. Wir machen vieles sicherlich toll, aber es gibt echt Luft nach oben.
So, ja, ja, klar.
Und da müssen wir dran arbeiten. Und wie in der gesamten Gesellschaft verändert sich auch bei Waldorf einiges. Und die Latenz, die ich vorhin beschrieben hatte, die durch zum Beispiel die rechte Gruppierungen, die eben sich bei Steiner andocken und dann in die Waldorfschulen stürmen, damit müssen wir jetzt viel stärker umgehen als früher und sowas. Und das heißt, da ist viel Arbeitsbedarf. Und darum gibt es diese Fachstelle, darum wurde dieser Verein gegründet, darum macht die Seminarekonferenz jetzt in diese Richtung ihre Arbeit. Es gibt ganz viele Arbeitsgruppen gegen Rechts oder für Demokratisierung an den Schulen selber. Also da passiert viel und da muss auch noch mehr passieren und wir versuchen es halt zu unterstützen und hoffen, dass es auch positiv weitergeht und sich entwickelt, aber eben entwickelt mit Luft.
Ja, nach oben, ja, ja, ja. Stichwort postkoloniale und postmigrantischen Kontexte. Mhm. Wie wichtig ist die Förderung von Vielfalt und die Auseinandersetzung mit postkolonialen und postmigrantischen Kontexten in deiner Arbeit?
Jetzt werde ich rot. Achso, in meiner Arbeit. Ich dachte jetzt bei Waldorfschule, Entschuldigung.
Wir können auch beide, also wir können das erweitern. Nein,
nein. Also Wilfried hat schon richtig gesagt, als 1998 diese Eltern da sich in der Öffentlichkeit hingestellt haben und gesagt, wir finden es toll, dass die Waldorfschule weiß ist und dann diese gesamte Pseudo oder das ganze Rassenphantasma irgendwie darunter gebetet haben. Sowas gibt es. So. Also das Schrägste, was ich gesehen habe in einem Anmeldebogen, war, wie heißt es, ethnische Minderheit Germaniten.
Ach Gott.
So, ne? Also das ist auch ein Verein. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig benannt habe, aber Germaniten und dann mit ethnische Gruppe oder Minderheit. Da muss man sagen, das ist völlig bekloppt. Ja. So, insofern ist die Waldorf-Bewegung jetzt nicht vielleicht unbedingt nur alt-weiß und merkwürdig, wie eine amerikanische Autorin das mal geschrieben hat, eine Waldorflehrerin. Aber es ist schon sehr wenig Migrationshintergrund, sehr wenig Vielfalt im ethnischen Sinne, was unterschiedliche Gründe hat, tatsächlich, weil man muss das Konzept wollen, man muss irgendwie ein Interesse daran haben, man muss das Geld dafür ausgeben wollen und da gibt es in unterschiedlichen Communities oder auch Gruppierungen auch unterschiedliche Vorstellungen. Mhm. Ich will das gar nicht bagatellisieren, aber es ist wirklich eine Aufgabe, die Waldorfschulen auch zu öffnen für mehr Vielfalt. Ja. Und nicht nur im Sinne von dem, was Sarah dargestellt hat, Identitätsfindung, Identitätsbildung, sondern auch kulturelle Vielfalt, ethnische Vielfalt, politische Vielfalt, ja. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen gestotzt, weil es gibt bestimmte politische Positionen,
die
ich nicht will. Aber in der Pädagogik gehört es dazu, wenn ein Schüler antisemitische Äußerungen macht, das ist für mich erstmal eine pädagogische Aufgabe. So, und wenn er dann problematisch wird, ist es eine politische.
Ja.
Wir sind jetzt ein bisschen abgewichen, so, ne? Aber für mich in der Lehrerausbildung ist das Thema sehr wichtig. Für mich als Lehrer war es auch wichtig, aber da hatte ich halt nur begrenzten Raum, gerade auf dem Land. Ne?
Ja, ja.
Das ist genau die Gegenschule von dem, was Sarah beschrieben hat, irgendwie Schanze oder eben Uelzen-Lüchow-Dannenberg, das zwar kulturell sehr divers ist, aber sich letztlich nicht in den Schulen abspiegelt, weil es eben, das sind halt vor allen Dingen weiße Kulturen dort.
Ja,
ne?
Ja. So. Ja. Nee, aber ich glaube schon, dass die Waldorfschulen sollten sich ein bisschen mehr öffnen.
Unbedingt.
Und ein bisschen mehr Aufklärung machen. Also viele Leute haben nach einem komplett falsches Bild, was in der Schule passiert, wie die Schule funktioniert, was das bedeutet. Und ich glaube, wenn das von der Schule aus nicht kommt, dann habt ihr auf jeden Fall auch was Falsches gemacht. So.
Nee, auf jeden Fall. Aber das ist einfach eine Situation, wo ich, das ist jetzt eine echte Ich-Aussage, ich wünsche mir eine viel buntere Waldorfschule. So, und ich finde es auch gut, gerade in den Schulen und den Kolleginnen der Lehrerbildung, wo ich ja jetzt hauptsächlich arbeite, das auch zu korrigieren. Aber es gibt Schulen, da ist das Lehrerkollegium viel diverser, also auch kulturell, als die Schülerschaft.
Ja.
So, ne? Also wo man alle möglichen Sprachen und Kulturen irgendwo im Lehrerzimmer antrifft und dann letztlich in den Klassen 2, 3 Menschen mit Migrationshintergrund hat und das war's dann. So, ne? Also das finde ich bedauerlich und da kann man noch sehr viel machen.
Ja, auf jeden Fall. In einem Interview mit Christian Minder hast du gesagt, und ich zitiere dich nochmal, immer mehr Schulen werden Teil des Netzwerkes Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage oder haben Arbeitskreise, die sich explizit mit rechten Gruppen beschäftigen, Aufklärung betreiben etc. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ist das größte Schulnetzwerk in Deutschland. Mittlerweile tragen mehr als 3000 Schulen dieses Label. Ich weiß nicht, wie viele Waldorfschulen da drin sind. Vielleicht weißt du das?
Nee, leider nicht. Ich habe angefangen durchzuzählen. Es gab keine Statistik. Ich hatte das mal angefragt. Ja. Per Mail keine Antwort gekriegt. Wahrscheinlich ist sie untergegangen.
Ja, okay.
Ich glaube, bei 20 oder so habe ich aufgehört zu zählen, weil das 3000 irgendwie. Ich hatte ja noch was anderes zu tun.
Naja, kann ich auch verstehen. Aber meine Frage ist, kann es überhaupt eine Schule ohne Rassismus, Antisemitismus etc. geben?
Nein, kann es nicht. Wenn wir sagen, Schulen sind Abbild einer gesellschaftlichen Situation und wird es in einer Gesellschaft, wo es Rassismus gibt, auch Schulen geben, in der Rassismus auftaucht. Und das meinte ich wirklich vorhin. In der Schule ist Rassismus erstmal ein pädagogisches Thema. So, das ist Aufklärung, das ist Auseinandersetzung. Das ist auch eine Form, wie ich meinen Unterricht aufbereite. Ich kann darum, ich habe vorhin gesagt kurz, ich finde das Wort Deutschunterricht doof. Ich würde das gerne als Literatur- und Sprachunterricht formuliert. Das hatte ich auch mal im Aufsatz. Ja, weil was soll denn eine Schule zum Beispiel in Hamburg, 51,4% Menschen mit Migrationshintergrund, da kannst du nicht nur Deutschunterricht machen und irgendwann kann man vielleicht auch von Goethe mal auf andere Texte mit interkulturellem Kontext irgendwie eingehen. So, das sind einfach Punkte, dass du auch den Unterrichtinhalt so gestalten kannst, dass du dann irgendwie damit umgehst. Ich habe ein ganz wunderbares Erlebnis als Lehrer mal gehabt, eine Schülerin mit sehr viel antisemitischen Stereotypen, die nachher in einem Klassenspiel, Zwölfklasspiel, wo ich auch Regie geführt habe, dann sich so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Da ging es dann um den Nationalsozialismus, wo sie eine jüdische Bürgerin gespielt hat, die bestimmte Entscheidungen trifft und sich intensiv damit auseinandergesetzt hat. Die war ganz weit davon weg. Für mich war es eine pädagogische Aufgabe.
Klar.
So, ne? Ich fand den Erfolg von ihr, ich sage jetzt nicht mir, von ihr ganz explizit, großartig sich damit auseinandergesetzt und das losgeworden zu sein. Auseinandergesetzt zu haben und losgeworden zu sein. So, das ist ein wichtiger Punkt. Ansonsten, wenn es ein politisches Problem wird, dass Schülergruppen den Hitlergruß machen, zusammen in Chats stellen oder so, da muss man dann auch ganz klar Kante zeigen und sanktionieren und sagen, sorry, stopp, geht nicht. So, ist dann auch ein pädagogischer Prozess, weil es geht ja nicht um Überwachen und Strafen und eine neue Ideologie gegen Ideologie machen, sondern um eigentlich das Hacking des Systems, das sich die Schüler da gerade aufbauen, die Schülerinnen. Hitlergruß ist eine Sache für den Staatsschutz, sorry, aber an der Stelle müssen wir uns und unsere Kinder beschützen. Wenn Gewalt auftaucht, ist das eine Sache für die Gerichte und wir müssen als Schule dann reagieren. Also da würde ich unterscheiden zwischen der pädagogischen und der politischen Aufgabe, denn wir sind als Schulen auf dem Boden des Grundgesetzes. Punkt.
Ja.
Das schützt uns, weil ich möchte nicht in Ungarn oder in Polen unter der PIS oder in Russland Geschichte unterrichten müssen. Sorry, aber das geht nicht.
Nee, klar. Frank, ich kann mir gut vorstellen, dass du an einigen Stellen ein, wie soll ich das nett ausdrücken, nicht so beliebter Mensch bist, wenn du solche Themen immer mal wieder behandelst, wenn du dich eigentlich da so klar positionierst. Welche Herausforderungen siehst du in deiner Arbeit und wie planst du diese zu begegnen?
Also Licht und Schatten, ganz eindeutig. Schatten ist jeder kritische Angriff, die wir über Leserbriefe oder auch über Chats und so weiter auch haben, wie ich sag mal wir oder auch ich, sind natürlich in irgendeiner Form verletzend oder doof, aber viel wichtiger ist mir, und da versuche ich die Kraft rauszuziehen, wenn wir für die Waldorfbewegung dieses Problem Rechtsradikalismus, Verschwörungsmythiker oder sonst Extremismus, wenn wir das in den Griff kriegen, so wenn wir daran arbeiten können. Es gibt so viele Lehrerinnen und Lehrer, so viele Schülerinnen und Schüler, die dann auch so positiv Rückmeldungen geben und sagen, vielen Dank, dass Sie da waren, war ein toller Kurs, wenn ich mit Sarah zum Beispiel mal so einen Kurs gemacht habe. Wir haben so positive Rückmeldungen gekriegt, das gibt Kraft. Ne? Mhm. Wie als Lehrer ziehst du ja auch nicht den Zoff mit der Klasse irgendwie nur auf dich, sondern du kannst diese Sache eigentlich nur machen, wenn du das auch noch aus einer gewissen Liebe tust, jetzt schon nochmal Sarah zu zitieren irgendwie. Ne? Und ich glaube daran, dass ich das mache, und ich bin natürlich auch offen für Kritik. Und es gibt auch immer wieder mal Punkte, wo ich mich frage, so, war das jetzt richtig? Mhm. So, ne? Und die Fragen kommen zum Teil auch von außen. Und das ist auch gut, dass sie da sind, aber es ist zum Teil belastend, ja, aber es ist eben auch so wichtig und so positiv, dass man da genug, dass ich da genug Kraft draus schöpfen kann und die Menschen, die das auch machen, das betrifft ja alle auch in dem Verein, dass es einfach auch gut geht.
Ja, das ist auch schon mal gut zu hören. Ja. Frank, es gibt immer wieder Stimmen, die die Bemühungen um demokratische Kultur und die Bekämpfung von Extremismus als übertrieben oder einseitig kritisieren. Wie gehst du mit solchen Widerständen um und wie beantwortest du Vorwürfe, dass die Waldorfschulen nicht so sehr auf bestimmte ideologische Kämpfe fokussieren?
Also ich sehe das erstmal nicht als einen ideologischen Kampf. Es gab so ein Beispiel, da wurde zwei Kollegen, Martin Rawson und Albert Schmelzer, wirklich sehr integere und auch richtig gute, alte, erfahrene Waldorflehrer, vorgeworfen, dass sie linksaktivistischen Antirassismus betreiben. Ja. Und das war so abstrus, das war dieser Mensch, der da auch von dieser Waldorfbubble gesprochen hat, dass ich ihm sehr deutlich auch zurückgespiegelt habe in einem Aufsatz, dass das eben gerade nicht darum geht, linksaktivistischen sonst wie zu betreiben, sondern gegen Rassismus sein, heißt nicht, eine Identitätspolitik zu betreiben, die man durchaus kritisch auch betrachten kann. Ne? Und es heißt, darum ist es da gegen Rassismus. So. Und wer für, und keiner wird sich hinstellen und sagen, ich bin für Rassismus.
Nee.
Ich meine, keiner will also Nazi sein.
Hallo?
Nee, aber jetzt im Ernst. Das ist einfach ein Punkt, wo man sagt, wir wollen bestimmte ethische Grundlagen. Hm. Das Problem bei vielen Waldorfs ist, dass sie halt diese Diskussion oder bei vielen, gerade auch älteren Kolleginnen und Kollegen oder welchen, die dann also so ein unglaublich Autonomismus betreiben, auch wenn sie noch so integer sind, dass sie sich da weigern, mit bestimmten Themen sich Vorgaben machen zu lassen, weil sie glauben, das müsse sich in einem dynamischen Prozess entwickeln.
Ja, die so. Harmoniebedürftigkeit auch, ne?
Ja, einmal das, aber das sind dann nicht unbedingt die Menschen, die auch wirklich für Harmonie stehen, ne? Aber oder zum Teil auch schon, das habe ich auch schon erlebt, irgendwie, aber wir müssen dieses Thema doch nicht machen, es geht ja um Liebe. Mhm. So, und genau, das ist eine ganz schöne Haltung, aber das hilft nicht weiter.
Problematisch.
Ja, wir haben eine politische Realität, das ist auch zu meinem Zitat von vorhin, was du da vorgelesen hast. Mhm. Wir haben eine politische Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, und das ist einfach etwas, was wir wollen. Und die fieseste Frage ist dann eigentlich, wollt ihr wirklich denn Zustände haben, wie in den Ländern, wo rechtsautoritäre Regierungen herrschen? Mhm. Wollt ihr echte Trump-Politik, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Integrität? Haha, Entschuldigung, war Ironie.
Ja.
Oder wollt ihr Orban-Politik oder wollt ihr Kaczynski-Politik, wollt ihr Putin-Politik? Ne?
Ja, Castro-Politik.
Castro auch, ja, aber der ist wenigstens ehrlich genug, das Ganze als Diktatur irgendwie durchgehen zu lassen. So, ne? Also, Entschuldigung.
Die Frage ist jetzt, inwiefern kann Waldorfschule da auch neutral sein?
Es gibt Neutralitätsgebot, aber dieses Neutralitätsgebot entspricht nicht dem, was die AfD damals durch diese Denunziationsseiten aufgebaut hat, weil die Neutralität basiert auf den in den 1970er, ich glaube 1976 veröffentlichten Beutelsbacher Konsens. Der Beutelsbacher Konsens ist eine Vereinbarung der Sozialwissenschaften und SozialkundelehrerInnen sowie GeschichtslehrerInnen und Historiker, Schülerinnen und Schüler, nicht zu überwältigen, pluralistische Position zu haben, also Vielfalt der Meinungen abzubilden im Unterricht und die Quellen sprechen zu lassen. So. Wenn man das tut, dann ist man, glaube ich, schon einen ziemlichen Schritt in Richtung Neutralität, weil man verschiedene Positionen hat. Die müssen nur haltbar sein. Hm. Und Neutralität heißt, und dazu gibt es eine ganze Reihe von Urteilen. Wir haben dazu ein Gutachten, Albrecht Hüttig hat da für uns ein Gutachten veröffentlicht, das ist auf der Website vom Bund der Waldorfschulen. dass Neutralität heißt, auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen, die Bürgerrechte, die Würde und auch die Gleichheit der Menschen zu achten und auch die Demokratie zu begleiten. Und da muss man als Sozialkundelehrer auch ganz deutlich sagen, wenn die AfD fordert, keine Ahnung, das ist die Thüringer AfD irgendwie, wenn die dann bestimmte rassistische Ressentiments rausbringen, dass man die auch benennen kann und dass man sich damit auseinandersetzen kann, kulturell, musikalisch und sonst wie. So. Mhm. Und man muss also antidemokratischen Tendenzen auch begegnen und auch kritisch begegnen. Und das ist nämlich eine Form von Neutralität. Und an der Stelle finde ich es interessant, dass wir bei Waldorfs uns nämlich lange Zeit immer gegen staatliche Einflüsse gesperrt haben, gerade bei Prüfungen und so weiter, was irgendwo auch nicht ganz unberechtigt ist bis zu einem bestimmten Grad. Und jetzt aber zunehmend viele sagen, wir leben aber auf dem Boden des Grundgesetzes, weil wir jetzt nach außen hin kommunizieren müssen, auch innerhalb der Bewegung, die das nicht so wahrnimmt. Wir wollen eine Demokratie, wir wollen Vielfalt, ja, und wir wollen Würde und wir wollen keinen Extremismus, keine antidemokratischen Strömungen und auch keine Identitätspolitik. So, ne? Wir wollen Freiheit und dafür ist das Grundgesetz da. Und das ist eben das mit der Neutralität. Neutralität heißt an dieser Stelle auch dafür zu sorgen, dass Rassismus, der eben keine Meinung ist, sondern ein Verbrechen.
Ja, ist ein Konstrukt.
Ich würde da sogar noch weitergehen, ne, aber dass das eben nicht neutral ist. So, ne? Darum gehört das eigentlich nicht mit dem Diskurs. Man muss nur wissen, wie Rassismus funktioniert, wann die sogenannte Rassengeschichte überhaupt erst erfunden wurde, wie man damit umgegangen ist, und das ganze Programm und so. In die Richtung wäre das wahrscheinlich zu denken. Und darum, Waldorfschulen sind an der Stelle genauso gefordert wie jede andere Schule auch. Das Einzige, was wir eben nicht wollen, ist ein Erziehungsauftrag, der in irgendeiner Form Ideale oder Ideologien vorgibt. Was in der Bundesrepublik Deutschland relativ wenig der Fall ist, wenn man mal vergleicht, wie das in der DDR oder in anderen Diktaturen oder eben in Kuba war. leider ist.
Lass uns mal vielleicht noch ein bisschen Positiveres sprechen. Kannst du Beispiele für erfolgreiche Projekte oder Initiativen nennen, die diese Themen Förderung von Vielfalt, Antirassismus, Antisemitismus am Waldorfschulen adressieren?
Genauso wie Markus gesagt hat, wir haben sehr viel zu tun und sind im Moment zwar gestaltend tätig, aber vor allen Dingen reaktiv. Mhm. So, ne? Markus hat ja gesagt, dass er mal ein paar Tage braucht, um die E-Mails zu beantworten. Es gibt, ich finde die Idee mit diesem Podcast, die wir da hatten, fand ich ziemlich gut, die auch sehr positive Reaktionen wie begleitet. Wir initiieren durch Vorträge, wenn wir in die Schule gehen oder durch Workshops mit Schülerinnen und Schülern oder auch mit Kolleginnen und Kollegen eine weitere Auseinandersetzung. Und da sind wir jetzt dabei, nachdem diese Fachstelle in der Struktur, wie sie jetzt ist, ein Jahr existiert, haben wir jetzt ein Vernetzungstreffen nochmal im Oktober, um das Ganze nochmal viel stärker auf diese Projektebene zu bringen. Denn bisher sind wir dabei, irgendwie auf die Schulen zu reagieren. Ja, die haben gesagt, oh cool, da ist eine Fachstelle. Mhm. Und dann gingen die Telefone heiß. Nicht nur, weil es Probleme gibt, sondern auch, weil sie präventiv arbeiten wollen.
Ja, das ist auch wichtig, auch präventiv zu arbeiten.
Und das finde ich, das sind eigentlich die schönsten Anrufe, wo ich sage, hey super, ja, ich komme vorbei und dann machen wir eine Kollegiumsarbeit oder ich kann gerade nicht, ich schicke jemanden, der das genauso gut kann und wir machen dann mit Schülerinnen und Schülern ein Projekt und arbeiten dazu und dann gucken wir mal, wie macht ihr das weiter, damit es nachhaltig bleibt und nicht nur einfach Eventcharakter hat.
Ja.
So, ne? Und da gibt es doch einiges, also am schönen, im Interessanten fand ich das in einer Schule in Offenburg zum Beispiel, kann man so sagen, da die haben einen Thementag gemacht, da war ich auch dabei und habe da mit einem Kollegen aus der Schule das Thema also Rassismus-Sensibilitätskurs gemacht, so wie man damit umgehen kann. Und da ist dann bei vielen Kolleginnen und Kollegen so ein Aha-Erlebnis gewesen, weil das Ziel gar nicht nur war, ich sensibilisiere mich, sondern was heißt das eigentlich jetzt von unserer Arbeit in der Schule? Mhm. Und plötzlich hatten wir so einen großen weißen Flipchart, kleingeschrieben, voll, mit Aufgaben für die nächsten Konferenzen, wie man das eigentlich umsetzen kann. Und das sind einfach Momente, wo ich sage, cool, hat richtig gut geklappt.
Neben der Familie gilt die Schule auch als wichtigste Ort für die Erstprävention von Rechtsextremismus. Das Thema Erstprävention hatten wir jetzt gerade. Was heißt es, wirklich Verantwortung zu übernehmen? Wo ist Arbeit dringend notwendig und wie kann man gemeinsam eine vorurteilssensible Waldorfkultur entwickeln?
Das ist ganz einfach. Das Kollegium muss sich schulen, muss sich fortbilden. Wie gesagt, dafür gibt es Angebote, übrigens nicht auch nur bei uns. So auch wenn Waldorf von der mobilen Beratung oder auch von regionalen Bereichen wie manchmal etwas skeptisch betrachtet wird, kann man die super einladen. Wir haben mit der mobilen Beratung zusammengearbeitet, wir haben jetzt mit der Beherzt wunderbarer regionaler Verband gegen Rechtsextremismus in Lüchow-Dannenberg zusammengearbeitet und werden da jetzt auch nochmal dran gehen. Und da geht es darum, Aufklärung zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, so, wie wollt ihr jetzt damit umgehen? Dann muss das in den Kollegien aber ankommen. Und da bin ich auch eher ein Bewusstseins- als ein Ideologiemensch, weil ich denke, ich kann dir sagen, das dürft ihr nicht. Das kann ja, ja nicht klar. Das Ziel sein, sondern was braucht ihr? Ich habe in einer Schule mal gefragt, wovor haben Sie eigentlich Angst bei dem Thema? Lassen Sie uns jetzt mal wirklich so einen ganz sicheren Space machen und darüber reden. Und das war eins der verrücktesten Gespräche, werde ich jetzt nicht so viel darüber erzählen.
Schade.
Aber da wurden Unsicherheiten, ja,
kann man so
ja, zurückverfolgen. Ja, aber ja. Da sind plötzlich Dinge formuliert worden, wo ich gemerkt habe, ja, da sind zum Teil Unsicherheiten. Also damit umgehen. Das heißt Fortbildung, Auseinandersetzung mit Unsicherheiten und Ängsten umgehen, was ja ein ganz großes Zielgebiet auch rechtsradikaler und verschwörungsmythischer Phantasmen sind. Ne? Und dann aber auch die Sache umsetzen und gestalten. Bis hin zu der Tatsache, man könnte zum Beispiel multiprofessionelle Teams im Klassenlehrerbereich einsetzen.
Sehr zu empfehlen.
Ja, genau, ne? Dass dieses Monophone eines einzelnen Lehrers, einer einzelnen Lehrerin, Unterrichtenden dort einfach aufgebrochen wird. Mhm. Und damit Herrschaftsstrukturen und Positionierungen und so weiter gar nicht erst entstehen können. Ich will ja gar nicht vorwerfen, dass es so ist.
Ja,
so,
ne? Klar. Aber
sowas passiert, kann passieren. Und das wäre auch so ein Punkt, wo Schulen dann wirklich sehr sensibel mit umgehen können und eben auch Diversität lernen. Ne? Also man muss nicht nur nordische Mythen machen, gibt gute Gründe dafür, das zu machen. Mhm. Ein Kollege von mir hat sehr viel südamerikanische Mythen gemacht.
Die sind auch ganz schön.
Ja, natürlich sind sie schön.
Von denen spricht man ja auch nicht.
Ne? Also oder zum Beispiel Kossi Normon, der gerade seine Doktorarbeit über angolanische Märchen in der Waldorfpädagogik schreibt. Das sind dann so Projekte, wo man sagen kann, hey super, das sind jetzt einfach mal ganz neue Perspektiven. Es werden jetzt auch Märchenbücher neu erarbeitet, wo also auch ethnisch-kulturelle, breitere Erzählstoffe entstehen.
Ja.
Denn die Brüder Grimm, wie bei aller Liebe, aber das sind keine Volksmärchen, das sind Kunstmärchen, weil sie massiv überarbeitet wurden. Irgendwie, das weiß jeder Germanist spätestens ab dem zweiten Semester. Ne? Also jetzt irgendwie ein Phantasma. Und an der Stelle kann man wirklich gucken, was kann man auch an Materialien und so weiter schaffen und so weiter. Also könnt ihr jetzt stundenlang noch irgendwie Beispiele bringen, aber das reicht vielleicht erstmal.
Ja, ich glaube, das reicht schon. Wir nähern uns das Ende unseres Episodes. Wir werden uns dann natürlich auch nochmal unterhalten und vielleicht über andere Themen auch nochmal sprechen. Jetzt habe ich aber auch zu Richtung Ende zwei Fragen für dich. Die erste Frage ist, wie gehst du mit Fällen um, in denen es innerhalb der Schulgemeinschaft, zum Beispiel zwischen Lehrkräften oder Eltern, Meinungsverschiedenheiten über die richtigen Ansätze zur Förderung einer demokratischen Kultur gibt?
Wir haben ja verschiedene Fachbereiche im Bund der Waldorfschulen. Ich bin der Fachberater. Ich bin kein Konfliktmanager. Und wenn ich merke, das habe ich jetzt an drei Stellen tatsächlich gehabt, das läuft nicht, habe ich dann die Kollegin angerufen, entweder Eva Wörner oder Kirsten Heberer, und habe gesagt, passt mal auf, irgendwie, ich komme hier an meine Grenzen, da entsteht ein Konflikt oder da ist ein Konflikt, den ich nicht fachlich lösen kann. Da müsst ihr jetzt ran als Menschen, die Präventionsarbeit und Konfliktmanagement und Mediation betreiben. Da muss man dann ganz klar wissen, wo sind meine Grenzen und wo sind meine Möglichkeiten. Ne? Also insofern, wenn die Konflikte da sind, kann man versuchen, mit Aufklärung Gespräch irgendwie die Seiten irgendwie zueinander zu bringen, und wenn du merkst, das läuft nicht mehr, dann brauchst du einen Profi für den anderen Bereich. So, ne? Ich bin dafür kompetent und andere für andere Sachen.
Ja, weil das, diese Anerkennung von ich brauche jetzt einen Profi, ist auch nicht so einfach.
Man muss die Katastrophe nicht heraufbeschwören. Ja, das ist aber auch so ein typisches Lehrerproblem, ne? Also wir haben das immer in Anlehnung an diese sogenannten Cäsarenwahn oder Lehrerwahn immer genannt, schon in der Ausbildung, im Referendariat, weil wir dann einfach so als Einzelkämpfer immer alles machen können müssen, und das ist totaler Quatsch.
Ja, klar. Ja, voll. So, meine letzte Frage für die Runde. Die Waldorfschulen legen großen Wert auf Autonomie. Wie stellst du sicher, dass deine Arbeit und die zentralen Vorgaben des Bundes der freien Waldorfschulen nicht als Eingriff in die Selbstverwaltung der einzelnen Schulen wahrgenommen werden?
Als Sensibilität. Also wirklich, es gibt weil ich nicht rede, wir vom Bund der Waldorfschulen wollen, weil wir diese Top-Down-Geste einfach vermeiden wollen, sondern ich werde ja gerufen oder wir machen Angebote, dann gehen wir in die Schule und dann sagen wir nicht, wir vom Bund sagen oder wollen, sondern wo ist euer Thema? Das heißt, wir gehen ja von da, also ne, bottom-up, gucken wir uns an, was herrscht da vor, ne, oder was wollen sie im präventiven Bereich, und wir gehen daran. Der Bund der Waldorfschulen hat die Stuttgarter Erklärung gemacht. In der Erziehungskunst haben wir natürlich einige Artikel geschrieben, wo wir auch uns klar positionieren, aber als Personen. Bei mir in diesem Interview mit der Kirsten Minder zum Beispiel stand natürlich mein Amt drunter, aber ja, ich stehe ja nicht für eine Nomenklatura oder für irgendein ein Ministerium für Kontrolle oder so ein Scheiß, Entschuldigung, sondern
kannst du auch sagen, wir sind alle Erwachsene hier.
Sondern es geht auch wirklich darum, dass wir versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden, dahin zu kommen, in der Überzeugung, der Konsens stimmt. Und was es natürlich gab, das war ja das Extrembeispiel Minden, aber es gibt auch noch andere Beispiele, wo der Bund der Waldorfschulen dann sagen muss, ihr verstoßt jetzt mittlerweile so dermaßen gegen die Statuten, dass man sagen muss, entweder ihr kriegt das Problem jetzt in den Griff oder ihr trennt euch von diesen Menschen oder ihr seid raus. Und das ist dann juristisch auch machbar. Ne? Also ich sage mal, in der Krisenintervention sind andere Sachen nötig als in der alltäglichen Beratung. Und es gibt natürlich eine Haltung der Menschen, aber das ist natürlich auch ein Teil von Vielfalt, dass wir da eine andere Position haben, vielleicht auch als andere. Aber da gehen wir in die Schulen und versuchen das entsprechend zu diskutieren und dann auch zu entwickeln mit den Schulen.
Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der einen neuen Blick auf die Waldorfpädagogik wirft. Ein riesiges Dankeschön an unsere ZuhörerInnen, schön, dass ihr mit dabei seid. Und herzlichen Dank an Frank. Wir beide werden uns auf jeden Fall auch noch ein wenig weiter unterhalten, ohne Mikrofon und Aufnahme, jedoch ganz konkret über die ersten Monate des Podcasts, das Feedback, welches wir erhalten haben, was unsere ZuhörerInnen bewegt und welche Wünsche wir aus der Community erhalten haben und versuchen, diese bestmöglich und mit Interesse einer zukunftsweisenden, zukunftsfähigen Perspektive für die Waldorfschulen umzusetzen. Vielen Dank für deine Teilhabe, Frank.
Ja, und ich danke dir ganz herzlich irgendwie für deine Arbeit hier, weil das dir diesen Podcast einfach echt besonders schön lebendig macht. Danke
dir. Danke dir. Habt ihr die Sendung verpasst? Kein Problem. Diese Episode und alle weiteren findet ihr zum Nachhören auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Vergisst nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram zu folgen. Dein Feedback, deine Themenvorschläge oder Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de oder kontaktiert uns über Instagram. Alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.